Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Wir sind jetzt bei der 147. Folge. Es gab ein bisschen da Probleme beim Nummerieren der Folgen letztens, als wir diese Weihnachtssendung dazu nahmen und die Silvestersendung. Die haben dann plötzlich, waren sie dann auch im Archiv wieder da. Also 147 heißt es heute und wir haben interessante Themen zusammengestellt. Eine Sache, die
ich möchte die Zuhörerinnen und die Zuhörer auch ganz gern begrüßen und nur mal bemerken, dass es ein bisschen spät ist, jetzt am 26. Januar zu sagen, dass wir ein bisschen Probleme mit der Nummerierung haben. Aber Hauptsache, es wird gesagt.
Ja, ja, nee, das war ja auch so,
ja,
dass man Leute nachfragt, wo ist denn die Sendung? Steht noch nicht drin und so weiter und so fort, steht drin. So, ein Thema, das werde ich, wenn ich zu Hause bin, sofort mal ausprobieren. Das finde ich toll. Und zwar, das heißt der Rackman, also der Registrierungsmann. Da hat sich jemand was ausgedacht.
Also nicht der Gaszähler.
Nee, hat sich jemand was ausgedacht, was für uns Privatleute sogar auch kostenlos daherkommt.
Wir haben den Geschäftsführer von diesem Unternehmen bei uns am Telefon, Heiko Pohlmann. Schönen guten Tag, Herr Pohlmann.
Ja, hallo. Schönen Gruß von mir nach Köln.
Herr Pohlmann, Rackman, was der Kollege Back eben schon gesagt hat, ist ein ganz, ganz neuer Dienst. Ihr Unternehmen gibt es erst seit Anfang Dezember und Sie werben damit, schützen Sie Ihr Eigentum, erhalten Sie Ihr Eigentum zurück, kaufen Sie keine Hehleware, was tun, wenn ich Opfer einer Straftat wurde und so weiter. Und alles das, möchte ich gleich vorausschicken, machen Sie kostenlos. Was tun Sie eigentlich? Was ist Rackman?
Ja, also was wir machen und was wir kostenlos machen, ist, wir registrieren Eigentumsbeziehungen für Nutzer über das Internet. Das heißt, wenn Sie etwas besitzen, was relativ teuer ist oder hochwertig, Sie möchten es nicht verlieren, und es hat eine Seriennummer, dann registrieren wir diese Seriennummer bei uns in der Datenbank zusammen mit Ihrem Eigentumsanspruch, also dass Sie dann sagen, dieses Teil gehört mir und ich möchte, dass andere Leute auch wissen, dass ich hierauf einen Anspruch anmelde.
Und was kann ich denn alles registrieren? Mein Fahrrad, mein Auto, meine Armbanduhr, mein Notebook, mein was weiß ich auch immer?
Ja, also grundsätzlich all das, was Sie jetzt gerade genannt haben. Die Fahrradidee ist die Ursprungsidee. Irgendwann ist bei uns in der Familie mal ein hochwertiges Fahrrad abhanden gekommen und die Polizei hat die Diebstahlsmeldung aufgenommen, aber im Gespräch mit der Polizei kam dann raus, ja, wenn es denn irgendwo wiederverkauft wird, dann ist es relativ unüblich, dass jemand bei der Polizei anruft und sich dann die Rahmennummer zur Überprüfung dann nochmal in den Computer eingeben lässt. Wobei man das durchaus machen sollte, wenn einem etwas abhanden gekommen ist. Es ist nur relativ kompliziert und dann muss man auch erstmal zu dem richtigen Beamten durchkommen und muss dann auch erklären, warum man hier eine Überprüfung haben möchte und muss dann auch noch Glück haben, dass bei einer Diebstahlmeldung sowas tatsächlich auch angegeben worden ist. Und all die Dinge, die Sie jetzt gerade genannt haben, wie Armbanduhren, Laptops, Computer, MP3-Spieler, Fahrräder, die haben eine Seriennummer und die können dann aber auch vom Nutzer selbst bei uns eingegeben werden und wir fordern dazu auf, das zu machen. Und umgekehrt zu sagen, wenn ich etwas gebraucht kaufe, meinetwegen über das Internet, dann auch mal kurz bei uns hineinzuschauen und zu sagen, ist das hier registriert, kaufe ich hier eventuell etwas, das eigentlich jemandem anderen gehört? Und wenn ich das tun würde, was Gestohlenes zu kaufen, dann kann ich gar kein Eigentum daran erwerben. Dann muss ich es im Zweifel nämlich irgendwann wieder zurückgeben.
Ja, das sagt das Gesetz ganz klar. Also wenn ich irgendetwas kaufe, was derjenige gestohlen hat, von dem ich es kaufe, dann kann der richtige rechtliche Besitzer zu mir kommen und das ersatzlos, also ohne Schadenersatz zu leisten, zurückfordern. Ja?
Ja, nicht nur das. Also es gab mal ein Urteil, das mittlerweile kassiert worden ist. Übereifrige Richter könnten sogar daraus einen Hehlereivorwurf konstruieren. Also Gott sei Dank ist dieses Urteil kassiert worden, weil wenn das weiterlaufen würde, dann wäre also der Gebrauchthandel gerade über das Internet kaum möglich. Aber das Ganze im Hinterkopf, man sollte schon sehr vorsichtig sein, wenn einem etwas zu billig und zu seltsam vorkommt, das Laptop ohne Netzteil, dann hilft es vielleicht auch nicht, die Seriennummer geprüft zu haben. Dann sollte man da sowieso von Abstand nehmen, ja, ist richtig.
Aber ich denke jetzt mal drüber nach, ich will mir einen Laptop kaufen, meinetwegen bei eBay. Da steht aber nun erstmal nicht die Seriennummer dabei, sondern die erfahre ich ja erst, wenn ich das Ding zu Hause habe. Oder müssen die Gepflogenheiten geändert werden, dass neben der Auktion auch die Seriennummer steht?
Das ist richtig und das ist eine sehr gute Frage. Wir sind noch nicht ganz so weit mit dem Projekt. Wir sind im Dezember gestartet Und diese Aufforderung ist jetzt bei uns auch noch nicht explizit auf der Seite drauf. Aber wir möchten den Leuten sagen, bevor ihr etwas bei eBay kauft, fragt mal eben kurz nach der Seriennummer und nehmt das oder beziehungsweise die E-Mails, die hin und her geschickt worden sind, auch zum Gegenstand des Kaufvertrages, dass ihr dann tatsächlich die Seriennummer bekommt, über die ihr dort verhandelt habt. Weil dann könnt ihr nachher auch sagen, okay, ich habe überprüft, in dieser Datenbank war es nicht drin. Ich konnte davon ausgehen, es ist sauber und bin so ein Stück weit auf der sicheren Seite. Funktioniert natürlich nur, wenn wir genügend Kunden in unserer Datenbank haben.
Was können Sie denn eigentlich tun? Und stellen Sie sich vor, ich würde jetzt irgendwo ein Notebook klauen. Und sehe mir die Seriennummer an und rufe bei Ihnen an oder gehe bei Ihnen auf die Homepage von Reckmann.de und registriere das auf meinen Namen. Jetzt steht da drin, der Rudolf ist also ein ehrlicher Mensch, der hat das Notebook registrieren lassen. Und wenn ich es jetzt verkaufe und jemand fragt bei Ihnen nach, dann kriegt er gesagt, ja, das ist alles in Ordnung.
Das ist vollkommen richtig. Also der Herr Rudolf würde dann aber auch behaupten, dass er, und zwar nachweislich, dass er der Eigentümer dieses Notebooks ist und macht sich demnach dann auch gleich angreifbar für den tatsächlichen Eigentümer. Das heißt, wenn es rauskommt, wir haben es bei uns in der Datenbank und in dem Fall sind wir dann auch zur Herausgabe der Daten gegenüber den Strafverfolgungsbehörden verpflichtet. Da kommen wir dann in einen sehr unschönen Bereich, dass wir dann sagen, okay, hier geben wir die Daten raus, helfen dann aber auch dem tatsächlichen Eigentümer, an den bösen Buben heranzukommen.
Wie funktioniert es denn überhaupt mit diesen ganzen Daten? Erfahre ich denn irgendetwas davon, welche Daten gespeichert sind von mir? Erfährt irgendjemand, der nachfragt, wer ich wirklich bin oder wie wird das gehandhabt?
Nein, also diese Daten geben wir grundsätzlich nicht raus. Also wir sind jetzt gerade vom schlimmsten Fall ausgegangen, dass also jemand mit berechtigtem Interesse diese Daten haben will und das Ganze über die Staatsanwaltschaft herausfordert. Im normalen Fall, wenn ein Nutzer nachfragt, ich habe hier eine Seriennummer, gibt die bei uns ein und kriegt die Information, das Gerät ist schon registriert, vielleicht sogar mit dem Hinweis, dass es abhanden gekommen ist, gestohlen oder verloren worden, dann besteht die Möglichkeit, aber auch wenn es noch nicht gestohlen ist, muss ich dazu sagen, eine Nachricht an den Eigentümer zu schicken über unser System und wir leiten diese Nachricht weiter. Was wir nicht machen, ist, dass wir die Daten des Registranten rausgeben. Das heißt, es ist die Nachricht ist für uns eine heiße Kartoffel, die nehmen wir entgegen und reichen sie sofort weiter. Und der Rückkanal, der muss dann von demjenigen, der die Anfrage gestellt hat, auch offen gemacht werden, indem er in seine Nachricht reinschreibt, wenn du mich zurückerreichen möchtest, dies ist meine E-Mail-Adresse oder dies ist meine Telefonnummer.
Ich meine, wo das ganz gut angewandt werden kann, ist, wenn ich so denke, wenn ich beim Mediamarkt was kaufe, da steht dann, wenn es ein Computer ist, immer die Seriennummer dabei, in der Rechnung auch. Wenn das von dort aus automatisch gemacht werden würde, würde das der Datenbank mitgeteilt werden. Denn ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder irgendwie das so richtig mitkriegt, dass man das machen kann. Dafür sind wir als Sendung zum einen da, dass wir das jetzt ein bisschen publizieren. Sind das so gängige Gedanken, die Sie haben, da zum Mediamarkt oder zu anderen, zu Saturn oder irgendwo hinzugehen und zu sagen, Leute, könnt ihr nicht automatisch das, wenn der Kunde das will, ihm das vorschlagen und dann kann er das sofort registrieren lassen?
Ja, das ist nicht nur ein Gedanke, so haben wir tatsächlich auch schon ein Projekt gestartet. Wir haben einen Handelspartner, Namen brauchen wir hier gar nicht nennen, aber der kommt tatsächlich aus dem Bereich Laptops und mobile MP3-Spieler und ist in seinem Segment auch relativ stark vertreten. Und über den arbeiten wir tatsächlich so. Das heißt, wenn ich mir dort einen neuen Laptop kaufe, dann bekommen wir in unsere Datenbank die Seriennummer und die Produktdaten für einen Zwischenzeitraum gespeichert. Also wir behalten die jetzt auch nicht ewig. Und der Kunde bekommt die Nachricht, du kannst deine Produktdaten, die wir schon mal hier hinterlegt haben, mit deinen persönlichen Daten versehen und wenn er das möchte, dann geht er auf unsere Website, aktiviert es kurz und gibt dann die persönlichen Daten, die er dazu hinzufügen möchte, bei uns ein und hat dann seine Registrierung bei uns aktiviert. Als kleines Schmankerl haben wir für diesen Handelspartner noch einen zusätzlichen Service eingebaut. Wenn dann tatsächlich etwas abhanden kommt und ein ehrlicher Finder, an dem wir auch sehr stark glauben und was uns jetzt auch die Erfahrung gezeigt hat, die gibt es tatsächlich, sich bei uns meldet, dann beauftragen wir einen Paketdienst, der holt das ganze Teil zurück und zahlen an den ehrlichen Finder den Finderlohn und zwar in doppelter Höhe nach dem gesetzlichen Maßstab. Also der gesetzliche 20%. Finderlohn mal zwei.
Ja. Pohlmann, ich wollte gerade sagen, Herr Reckmann, Herr Pohlmann, das hört sich an, als seien Sie jetzt der große Wohltäter der Menschheit. Sie machen das für den Privatmann und für die Privatfrau kostenlos. Wie finanziert sich das?
Ist eigentlich Polizeiaufgabe, ne? Sowas.
Das finanziert sich tatsächlich durch diesen Handelspartner, mit dem wir im Moment arbeiten. Also wir haben über diesen Partner jetzt mehrere tausend Kunden schon bekommen und bekommen für jeden, der bei uns registriert wird, einen kleinen Obolus. Aus diesem Obolus müssen wir natürlich den verdoppelten Finderlohn bezahlen und können unseren Betrieb damit bezahlen. Funktioniert aber nur, wenn wir jetzt auch mehrere Partner gewinnen werden, alle aus den Bereichen, die jetzt eben schon genannt worden sind, wo halt relativ häufig Dinge abhanden kommen. Im Moment arbeiten wir so an der Kostendeckung, aber wie gesagt, da müssen wir noch ein bisschen mehr tun. Und der Einwurf gerade ist eigentlich eine Polizeiaufgabe. Ja, ist richtig. Wir haben aber auch mit der Polizei einen recht guten Kontakt. Die Firma wurde in Lingen in Niedersachsen gegründet. Wir sind jetzt gerade nach Berlin umgezogen, haben aber in der Gründungsphase schon einen ersten Termin mit dem Landeskriminalamt gehabt, denen das Konzept erklärt und dann auch nochmal gegenchecken lassen, ob wir irgendetwas berühren, was Polizeiaufgabe ist. Und das machen wir eigentlich nicht, solange wir den Kunden ganz klar sagen, wenn dir etwas abhanden kommt, wir sind ein zusätzlicher Service, du musst aber auf jeden Fall zur Polizei gehen und du musst es auch deiner Versicherung melden. Und alles, was wir machen, ist immer nur zusätzlich und kann dir helfen im Bereich des Internets.
Mhm. Nun gibt es ja so einen Vorläufer, diese E-Mail-Nummer beim Handy. Ich weiß gar nicht, ob die genutzt wird.
Bei uns nicht, in England ja.
Also es ist ja, da gibt es diese Nummer, diese einmalige Nummer. Und man könnte natürlich vom Computer her sagen, wenn das Ding geklaut ist und die Nummer wieder auftaucht, sperren. Ende, aus, vorbei. Lohnt sich überhaupt nicht zu klauen. Das wird nicht genutzt, warum nicht?
Das wissen Sie auch nicht. Die Aussagen, die wir gehört haben, also erstens, es wird tatsächlich genutzt, wie Rudolf gerade gesagt hat, in England.
England, ja.
Und bei dem einen großen Mobilfunkprovider, der früher mal Mannesmann hieß, der seine ganze Netzstruktur in England sitzen hat, wird es auch tatsächlich im deutschen Netz genutzt. Es wird zwar nicht großartig verbreitet, aber wenn mir mein D2-Handy abhanden kommt, kann ich da in den Shop gehen, meine E-Mail-Nummer angeben und die wird in diesem Netz dann auch tatsächlich gesperrt. In England funktioniert es aber so clever, nach unseren Informationen, dass die Netze ganz klar ihre Daten austauschen. Das ist ein GSM-Standard. In diesem GSM-Protokoll wird dann ständig ein Telegramm abgeschickt. Wie ist meine E-Mail-Nummer? Und es wird dann 1 oder 0 zurückgeschickt. Du darfst hier telefonieren oder du darfst nicht telefonieren. Und dann fliegt das Handy raus. Ich kann nicht erklären, warum die Deutschen weiter das nicht machen wollen.
Und wird die Antenne auch noch gemeldet, wo er gerade ist?
Also soweit kenne ich den GSM-Standard nicht. Aber
also ich glaube, da sollten wir mal ein bisschen drauf eingehen auch. Da sollten wir mal einen Beitrag machen und einfach fordern, dass das hier bei uns auch
sich... Naja, meine Antworten, die ich auf diese Fragen bekommen habe, die lauteten einfach so, wenn hier ein Telefon geklaut wird, ein Mobiltelefon, dann wird der bestohlen wurde, sich ein neues kaufen, das bringt Umsatz und die anderen, die werden dahin verbracht, wo die Leute sich keins leisten können, die hätten sonst keins. Herr Pohlmann, ich finde das ein super Dienst, den Sie da eingerichtet haben, vor allen Dingen, dass es kostenlos ist. Also ich kann nur hoffen, dass Sie Erfolg haben und dass viele Leute sich mit ihren Geräten bei Ihnen anmelden und vor allen Dingen, dass auch Handelspartner kommen, die helfen, das mit zu finanzieren.
Ja, ohne geht's leider nicht. Dann sind wir wirklich ein Wohltäter. Ja.
Okay, schönen Dank für das Gespräch und schönen Tag noch nach Berlin.
Ja, vielen Dank auch. Tschüss.
Tschüss. Nachdem die analogen Schnurlostelefone irgendwann einmal quasi von jedem abgehört werden konnte und auch weite Verbreitung gefunden hatten, ging der Trend plötzlich zu den DECT-Telefonen. Diese digitalen Telefone, auf einem digitalen Standard basierenden Telefone, standen lange Zeit im Ruf, man könne sie nicht abhören. Jedenfalls mit herkömmlichen Scannern war es nicht möglich. Man hat wohl gehört, dass es in Russland Entwicklungen gab, die über 10.000 Euro kosten sollten, Geräte, mit denen es möglich war, das abzuhören. Auch Israel sollte ein solches Gerät im Geheimdienst einsetzen. Und zuletzt kam aus Frankreich die Nachricht, dass auch dort so etwas da war. Auch ein deutscher Händler hatte solche Geräte zu horrenden Preisen im Markt. Mittlerweile soll es aber quasi kostenlos möglich sein, diesen hochgelobten DECT-Standard abzuhören. Dazu haben wir Peter Welchering in der Leitung. Hallo.
Ja, hallo nach Köln. Mhm. Naja, ganz kostenlos ist es nicht. Ich brauche immer noch ein bisschen Hardware, beispielsweise so eine Com-on-Air-Karte, so eine Funkkarte. Und die kostet schon immer noch so zwischen 20 und 30 Euro.
Ich habe eben mal nachgeguckt, die kostet 49 im Sofortkauf.
Also ich habe sie bekommen für 23.
Ja?
Ja, das ist also sehr unterschiedlich vom Preis her. Gut, aber es ist schon ein sehr großer Unterschied zu 10.000 Euro für speziell angefertigte Geräte oder man hat eine allgemeine Lösung, die Software gibt es kostenlos dafür. Und ganz erstaunlich, mitgewirkt daran haben ja Forschungslabor zum Beispiel von der TU Darmstadt. Oder habe ich das verkehrt verstanden, Peter?
Ja, mitgewirkt haben da Johannes Buchmann und Erik Tews. Die beiden bauen gerade ein ganz spannendes neues Labor auf, nämlich ein Zentrum für fortgeschrittene Sicherheitsforschung. Die nennen das in Englisch, aber so kann man es auch in Deutsch sagen. Und da haben sie eben tatsächlich mal getestet, wie verhält sich das denn mit diesen ganzen Schnurlustelefonen? Was kann ich, wenn ich diesen Code einfach mal reverse-engineere, denn damit treiben? Und sie haben sich auch die Frage gestellt, inwieweit ist denn überhaupt dieser DECT-Standard, dieser Schnurlustelefonstandard von den Herstellern der Geräte umgesetzt? Und da hat sich das große Problem herausgestellt, viele Geräte haben eben den DECT-Standard nicht vollkommen umgesetzt und deshalb sind diese Sicherheitslücken da.
Nicht vollkommen umgesetzt, bedeutet aber in diesem Fall, dass die Möglichkeit der Verschlüsselung der übertragenen digitalen Signale nicht genutzt wird, technisch gar nicht implementiert ist oder abgeschaltet ist.
Häufig technisch nicht implementiert ist und in aller Regel dann auch nicht eingeschaltet ist. Und dann kann ich natürlich, wenn unverschlüsselt gesendet wird, auch ganz einfach abhören. Aber auch, wenn diese Verschlüsselung eingeschaltet ist, dann bin ich noch längst nicht auf der sicheren Seite. Denn dann kann ich mit dem Laptop und mit dieser Karte, von der wir gerade gesprochen haben, mir anzeigen lassen, welche DECT-Telefone und welche Basisstationen gibt es denn in meiner Umgebung. Und kann dann etwa so einem DECT-Telefon vorgaukeln, liebes DECT-Telefon, ich bin deine Basisstation. Und jetzt kommt eine weitere Schwierigkeit im DECT-Standard hinzu. Im DECT-Standard ist nämlich geregelt, wenn die Basisstation das Signal an das Schnurlusteil gibt, liebes Schnurlusteil, ich kann heute gerade mal nicht verschlüsselt, dann sendet das Schnurlustelefon unverschlüsselt. Und damit kann wieder abgehört werden.
Eigentlich ist es ja eine Schweinerei, dass die Hersteller dieser Telefone, davon gibt es schätzungsweise 30 Millionen in Deutschland allein, dass die diesen Standard zum Teil gar nicht implementiert haben, sondern einfach gesagt haben, na ja, es ist zwar da drin, aber es ist digital und wir verkaufen jetzt diese Dinger und weisen niemand darauf hin, dass wir unverschlüsselt arbeiten. Darf man denn sowas eigentlich?
Ja, das erfordern ja beispielsweise auch die Darmstädter Wissenschaftler. Zunächst mal sollten die Hersteller einfach deutlich machen, welche Sicherheitsstandards haben sie denn wirklich implementiert und welchen Sicherheitsstatus haben denn ihre Geräte. Und dann kann ja der Verbraucher immer noch entscheiden, reicht mir dieser Standard oder brauche ich einen höheren? Also will beispielsweise verschlüsselt telefonieren. Wobei, das ist auch nicht ganz auf Telefone beschränkt. Das ist ein weiteres Problem. Es gibt ja in Deutschland auch einige hunderttausend Karten, EC-Kartenlesegeräte, die eben auch mit dem DECT-Standard arbeiten. Und da wird gegenwärtig untersucht, inwieweit die angreifbar sind. Wenn man die Ergebnisse, die bisher für die Schnurlustelefone, und das ist ja derselbe Standard, da sind, wenn man die überträgt auf die EC-Kartenlesegeräte, dann können auch prinzipiell die Daten, also meine Kontendaten oder meine PIN, für diese Kartengeräte abgehört werden.
Das macht die Sache natürlich viel einfacher. Man braucht keine Geräte mehr zu basteln, um irgendwelche Kartendaten zu bekommen, sondern man stellt sich mit dem Auto irgendwo in die Nähe und hört dann lustig mit, was da geschieht. Aber auch Türöffensysteme oder Sicherheits- und Alarmanlagen, auch die arbeiten auf DECT-Basis, genauso wie es früher zum Teil auch heute noch überdeckt einen Internetzugang gibt, so Vorläufer von WLAN waren das ja.
Ja, ja, schnurlose Telefone, Türöffnungssysteme, viele Domotiksysteme, also Systeme, mit denen ich dann die Haussteuerung mache, die arbeiten übrigens auch nach dem DECT-Standard. Also wenn ich mich da einhacke, dann kann ich beispielsweise auch bei meinen Nachbarn einfach die Heizung hochdrehen. Da kann man lauter ganz tolle Streiche machen.
Hochdrehen geht ja noch, nur runterdrehen, das wäre ärgerlich.
Habe ich das denn richtig verstanden? Wenn ich alles einsetzen würde bei dem DECT-Standard, dann wäre es einigermaßen gut und sicher.
Ja, der DECT-Standard selbst ist relativ sicher, wobei auch da müssen wir natürlich einige Dinge auch beachten, beispielsweise genau diese Sicherheitslücke, dass der Laptop vorgaukeln kann, ich bin eine Basisstation und deshalb sende doch bitte jetzt mal unverschlüsselt, weil ich Basisstation kann das nicht. Da ist der DECT-Standard eben ein paar Jahre alt und ist an der Stelle unsicher geworden. Da müsste es ein Sicherheitsupdate geben, einen sogenannten Patch. Und das ist ein weiteres Problem der Geräte, der Hersteller. Denn diese DECT-Geräte, die sind, naja, so über den Daumen gepeilt, zu im Augenblick deutlich über 90% ausgeliefert worden mit fest verdrahteter Software. Das heißt, die ist einmal in einen Speicher eingebrannt worden und kann nicht wieder verändert werden. Und wenn die nicht wieder verändert werden kann, dann können natürlich auch keine Sicherheitspatches eingespielt werden. Und dann können natürlich solche Sicherheitslücken, wenn die denn entstehen und erkannt werden, auch nicht geschlossen werden.
Also Telefon mit Schnur, mit Kabel besorgen und wieder telefonieren wie vor 20 Jahren.
Musste aber eine lange Verlängerung haben. Aber selbst wenn man ein Decktelefon hat, bei dem die Verschlüsselung implementiert ist und wenn man die einschaltet und wenn man vielleicht künftig auch verhindern kann, dass sie von irgendjemandem wieder ausgeschaltet wird, dann könnte man dieses DSAA möglicherweise auch bald entschlüsseln. Denn man hat auch dort wohl Reverse Engineering betrieben und hat aus Patentunterlagen aus den USA und aus der Schweiz einige Informationen herausbekommen und steht wohl kurz davor, das auch zu knacken. Ist dir da etwas bekannt?
Ja, da gibt's ein Projekt, das tatsächlich mit Reverse Engineering versucht wird, den Code hier nachzubauen. Noch ist er nicht vollständig rekonstruiert, wobei das gibt's natürlich auch bei allen anderen Anwendungen, dass Code nachgebaut werden kann und dass mit Reverse Engineering eben auch solche Sicherheitslücken aufgespürt werden können. Entscheidend ist dann eben, was passiert anschließend, wenn diese Sicherheitslücke offengelegt wurde, damit sie geschlossen werden kann. Und das geht eben nur, wenn solche Sicherheitsupdates auch wieder aufgespielt werden können. Also etwa, da ein neuer Code entwickelt werden kann, der genau diese Lücke wieder schließt.
Erstaunlich ist es ja schon, dass man das jetzt mittlerweile alles mit ganz, ganz wenig Rechenleistung machen kann. Und angekündigt ist auch mittlerweile von Darmstadt aus, dass die nächste Version des WLAN-Sniffers Kismet in der Lage sein soll, die DECT-Dekodierung zu unterstützen. Das ist ja nun ein bekanntes Tool, mit dem man im WLAN herumhören kann und auch in der Lage ist, dann Verschlüsselungen zu knacken. Das soll also auf DECT erweitert werden.
Ja, soweit sind wir noch nicht. Das soll auf DECT erweitert werden. Im Augenblick ist mir noch nicht so ganz klar, inwiefern ich dann mit der bisherigen Funkkarte zurechtkomme oder auch darauf verzichten kann und allein beispielsweise dann wirklich mit einem WLAN-Empfänger auskommen kann. Also da scheint noch so ein bisschen Recherchebedarf zu sein.
Ja, der WLAN-Empfänger selbst ist es ja nicht, aber ich weiß zum Beispiel von der Fritz-Hardware, die ja mittlerweile nicht nur WLAN, sondern auch DECT beinhaltet. Das heißt, ich kann eine Fritzbox nehmen, die kann sowohl WLAN wie auch DECT-Telefonie. Und damit ist es möglich, einfach Software draufzuladen und dann zu dekodieren. Und die von dir vorhin angesprochene Karte für 23 Euro, die wird ja auch in der Frequenz umprogrammiert. Also wir arbeiten ja nicht in den WLAN-Frequenzen mit DECT, sondern sind da bei 1,8 Gigahertz herum und 1,9 Gigahertz. Gibt auch noch höheren Band, was noch nicht benutzt wird. Das sind also schon unterschiedliche Bereiche. Gut, es hört sich jetzt erschreckend an, aber was machen wir denn? Kann ich denn, und das ist für den Verbraucher, glaube ich, die wichtige Frage, wenn ich ein solches Telefon kaufe, erkennen, ob es diese Verschlüsselung unterstützt oder nicht?
Nein, ich kann das als Verbraucher, der mit nicht sehr großer technischer Ahnung da einfach rangeht, nicht erkennen. Die Hersteller halten sich da nämlich auch bedeckt, die legen das nicht offen. Und deshalb ist auch mein ganz persönlicher Entschluss, mein Telefon hat wieder Kabel und Schnüre.
Und wie lang ist deine Verlängerung?
Ich sitze dann am Schreibtisch oder ich sitze dann auf dem Sofa zu Hause und gehe nicht mehr auf die Terrasse.
Vorteil ist ja gegenüber früher, die Verlängerung, die kannst du dir selbst besorgen und auch selbst anschließen. Früher musste der Post Bescheid sagen. Kostet jetzt, glaube ich, 2,90 Mark im Monat eine 6 Meter Verlängerung.
Möglicherweise wird es ja auch bald andere Möglichkeiten geben. Im Moment ist es ja so, dass wir Voice over IP, was wir ja über WLAN auch drahtlos machen können, nicht vernünftig in Echtzeit verschlüsseln können. Aber da so jetzt kommen die Tools im Moment auf den Markt, dass wir dann tatsächlich in den Handgeräten schon eine Verschlüsselung haben und dann über WLAN gehen und dann über DSL gehen und dann telefonieren und dann mit einem Schlüssel, den wir selbst in der Hand haben und den wir auch ändern können.
Ja, nur soweit ist es im Augenblick eben noch nicht, das ist das Problem. Und da gibt's noch eine weitere Sicherheitslücke bei den DECT-Telefonen. Das Laptop mit einem entsprechenden Programm, auch diesen inzwischen verfügbar, kann dann beispielsweise genauso gut auch der Basisstation sagen, liebe Basisstation, ich bin ein Schnurlosteil, ich darf mit dir kommunizieren und ich baue jetzt mal eine Verbindung auf. Und dann telefoniert man unter Umständen auf fremde Rechnung.
Sehr gut.
Herr Back, das ist nicht sehr gut, sondern das ist erschreckend, denn ich denke, das wünscht sich wirklich keiner, so etwas.
Schaffen wir das eigentlich nicht in dieser Welt, dass wir irgendwas Sicheres hinkriegen? Irgendwo wird alles.
Nein, das geht nicht, das ist doch klar. Alles, was an Technik gemacht wird, hat irgendwo Angriffsflächen. Und da, gerade ab einer bestimmten Komplexität, kommen auch immer Fehler vor. Ich glaube, man muss eben nur lernen, dass man mit diesen Fehlern umgeht. Und fest verdrahtete Software, die dann nicht mehr geändert werden kann, das ist eben überhaupt nicht fehlertolerant.
Mhm. Die ersten sind auch mittlerweile schon dran. Unsere Polizei will ja seit Jahren umstellen auf digitalen Funk. Und dieser digitale Funk basiert im Prinzip auf der gleichen Art, wie auch die DECT-Telefone arbeiten. Und man hat propagiert, dass dann das Abhören des Polizeifunkes gar nicht mehr möglich wäre und dass das sicher ist und keiner könnte mehr was und dies und das und jenes. Damit ist dieser Traum natürlich für unsere Sicherheitsbehörden auch geplatzt. Die Bösen werden die Möglichkeiten nutzen und finden.
Ja, das ist eben so ein alter Wettlauf und der wird sich auch weiter fortsetzen, ganz klar.
Also ich finde es positiv, nein, ich finde es negativ, dass so etwas passiert, aber ich finde es positiv, das ist eben die normale Entwicklung. Und ich kann mich zurückerinnern, 20, 30 Jahre, die ersten Apple-Software, die verschlüsselt war auf normalen Disketten, da ging das ja schon los. Ja, dann wurde geknackt, also einfach aus Sport, um zu sehen, geht
Premiere.
Es. Und dann weiter, alles wird irgendwann mal geknackt.
Man muss nur ein bisschen Zeit haben.
Wurden die Systeme besser und dann wurden die Verschlüsselungen besser und so weiter. Und jetzt haben wir hier diesen Fall, hätte keiner geglaubt, dass man quasi für null, Entschuldigung Peter, für 23 Euro und einer Software, die man im Internet laden kann, dass man dann in der Lage ist, DECT-Telefone diesen sicheren, positiven, beladenen Standard abzuhören.
Danke nach Stuttgart.
Ja, schönen Dank.
Ja, danke euch auch.
Schönen Dank für die Information und schönen Tag nach Stuttgart. Hast du ein Google-Handy?
Nee.
Warum nicht?
Will keins.
Verborgene Automatikfunktionen machen das erste Android-Mobiltelefon schnell zu einer unberechenbaren Kostenfalle. Dieses Teil fängt nämlich, das fängt nämlich an, durch die Gegend zu telefonieren und Informationen darum zu schicken, sowas. Und zwar betrifft das in der Hauptsache Besitzer von US-amerikanischen G1-Modellen, die das Telefon mit zu Auslandsreisen nehmen. Denn dort baut es ungefragt Internetverbindungen auf und erzählt, wo es ist und wie und was und wo. Frag mich nicht, warum, aber... Hast du das Urteil da gehört mit diesen Fotos von Parkanlagen da?
Ach ja. Das finde ich ja toll.
Da war eine Fotoagentur Ostkreuz, die hat da Parkanlagen, Potsdamer Parkanlagen fotografiert.
Und hat nichts bezahlt dafür.
Ja, da muss ich
nebendran vor Google oder was und haben Bilder gemacht.
Ja, und die bezahlen auch nichts. Also wenn amerikanische Firmen in Deutschland durch die Gegend fahren und von ihrem Recht der Panoramafreiheit Gebrauch machen, alles aufnehmen und so weiter, dann ist das in Ordnung. Und wenn deutsche Firmen da einen Park fotografieren, dann
müssen sie bezahlen.
Es sind schon merkwürdige Blüten, die da unser Rechtswesen treibt. Hätte ich da fast Unwesen gesagt. Ich bin aber ein Kerl. Ja, man muss sich manchmal nur wundern. Aber die Fotoagentur Ostkreuz hat inzwischen Berufung eingelegt und ich hoffe nur, dass da ein Richter da ist, der mal darüber nachdenkt, was für ein Quatsch das ist, jemanden als Mitstörer in die Pflicht zu nehmen, nur weil er Fotos von einem Park veröffentlicht
hat. Überhaupt ein schönes Wort, der Mitstörer.
Ja.
Mitstörer.
Ja.
Bist du auch ein Mitstörer
in der Sendung? Wir stören uns ja hier laufend.
Ja. Haben wir noch eine Meldung, und zwar diese Netbooks, die greifen da ziemlich um sich, ne? Die sieht man immer häufiger. Leute haben die oder Subnotebooks, je nachdem, was man dazu sagen will, werden da überhaupt besser. Bis zu 12 Stunden Laufzeit, immerhin. Ist zwar dann wieder ein dickerer Akku dran, aber das Ganze wiegt dann doch nur in Anführungszeichen 1,5 Kilo.
Was ist denn eigentlich aus diesem 100 Dollar
nichts
geworden.
Ruhig geworden. Und dann wollte doch für 75 Dollar dann mit rauskommen.
Das ist auch nichts. Na, jetzt kommt Freescale und die sagen, sie wollen ein Netbook für weniger als 200 US-Dollar auf den Markt bringen mit 8,9 Zoll Display. Und ein IMX 515 und so weiter. Man wird sehen, was daraus wird. Die Ankündigungen sind immer da, aber wahrscheinlich ist das auch nur ein Werbegag und hinterher kostet das Ding dann wieder 398 Dollar.
Ja, bis er völlig ausgerüstet ist, dann sind wir dann beim normalen Laptop im Grunde genommen.
Genau.
Bis du die Schnittstellen erweitert hast, die USBs erweitert hast und dann bist du auch da gelandet. Hast dann aber doch noch einen Bildschirm, der nicht so ganz so gut ist.
Ja.
Also man sieht es doch schon an bei diesen Billigmodellen, dass der Bildschirm ein bisschen pixelig ist.
Ja, haben wir noch was? Oder heute nicht?
Heute, ja, wir könnten, also ich habe immer noch kein Windows 7, muss ich sagen, und ich lasse das auch sein. Der Vorteil, das bis August haben zu dürfen, zu wollen, zu können, um es dann umzusetzen in eine bezahlbare Version, muss vielleicht gar nicht sein. Man kann ja auch Windows 7 vielleicht überspringen. Du machst das ja sowieso, oder?
Oh, ich brauche nichts überspringen, weil ich kann nur etwas überspringen, was ich habe, ja, oder was?
Es gibt aber auch Stimmen bei uns im Netz, die sagen, du sollst nicht immer Microsoft verbashen.
Was? Sag das mal auf Deutsch. Kannst du auch Deutsch?
Du sollst nicht immer Microsoft so anpinkeln.
Mache ich doch gar nicht.
Du würdest ein Windows-Bashing machen.
Ja, dann sollen die das auf Deutsch sagen, sollen wir das schreiben und dann reden wir mal darüber. Ich sage einfach nur meine Meinung dazu. Ich habe noch auch niemals Windows schlecht gemacht. Irgendwelche ziehen sich das irgendwo aus dem.
Auf jeden Fall, du bist ein Windows-Basher.
So, jetzt haben wir es. Nein, ich bin ein Nichtnutzer, ein professioneller
Unnutzer.
Ja, ich unnutze Unnützes.
Ja.
Wie, ja, ja.
Ja.
Jetzt so, weißt du, was ich meine.
So billig wie deine Software bist du selbst, habe ich den Eindruck.
Ich Daumen doch, hoch. Ich verkaufe da keine Software.
Und zicke-zacke, zicke-zacke, hoi, hoi, hoi.
Ne, darauf sage ich nichts. EPUB ist das Einzige, was übrig bleibt. Und Daumen hoch.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik Manfred Gläuber und Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Voxmundi Medienanstalt Köln 2009.